ARD.
Ich mache mir vor allem Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass es immer noch so eine paradoxe Situation gibt zwischen großer Angst und alarmiert sein und so einer Art Tiefenschlaf oder so einer Hoffnung, dass die Dinge sich schon von selbst wieder lösen und wir uns dann in einer Welt befinden, die wieder friedlicher ist.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Und diese Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek nochmal in Gänze hören, wo wir uns sowieso freuen würden, wenn Sie uns dort abonnieren würden. Denn dann kriegen Sie immer sofort mit, wann wir wieder auf Sendung sind für Sie. Hallo Petra, herzlich willkommen.
Hallo Arne. Schön, dass endlich März ist, oder?
Ja, es fühlt sich noch nicht so an. Meine Stimme ist auch noch etwas belegt. Es fühlt sich, also so stimmungstechnisch bin ich noch im Winter. Aber ja, der März ist grundsätzlich wunderschön. Aber wir haben trotzdem heute eine heftige Folge. Alleine die Frage, die wir heute in den Raum werfen, ist irgendwie schon ziemlich schwer runterzukriegen. Heute ist es eine Frage, die für mich bis vor kurzem noch fernab jeder Vorstellung gewesen ist. Aber sie steht im Raum wie so ein Elefant, der sich partout nicht wieder in Luft auflösen will. Und auch wir wollen die heute aufgreifen, Petra, gepaart mit der für uns typischen Frage, wie wir Mensch bleiben können bei all dem Wahnsinn, der da draußen mal wieder passiert. Also was ist die Frage heute, Petra? Im Kleinen sage ich mal, wie wehrhaft, wie kriegstüchtig müssen wir werden angesichts der Bedrohung durch Russland? Und zugespitzt, weil es immer auch wieder aufgeworfen wird, diese Frage, in jedem Medium, in jeder Zeitung, die wird immer aktuell mitgedacht. Und das ist wirklich die Frage, ob wir eine europäische, vielleicht sogar eine deutsche Atombombe brauchen. Mir läuft es da schon kalt den Rücken herunter, allein das zu sagen. Ist das die neue Welt, in der wir vor 2 Jahren aufgewacht sind?
Das sind ja die Momente, wo man denkt, will ich eigentlich heute einen Podcast aufzeichnen? Ja. Oder nicht lieber im Bett bleiben, mir die Decke über den Kopf ziehen und darauf hoffen, dass die Welt wieder so ist wie 1989 etwa. Aber es hilft ja nichts. Ich glaube, dass Boris Pistorius als niedersächsischer Verteidigungsminister diese Provokation in die deutsche Gesellschaft geworfen hat, ist...
Du meinst mit diesem kriegstüchtig?
Mit diesem kriegstüchtig sein
und mit dieser Begrifflichkeit.
Genau, mit dieser Rede von der Wehrhaftigkeit ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass vielleicht so viele dachten, ja, Zeitenwende muss sein, aber was hat das mit mir zu tun? Und in dem Moment, wo der Verteidigungsminister auch noch solche Worte benutzt, triggert das ja was. Das triggert ganz viel von Menschen, die schon sehr alt sind und schon einiges erlebt haben, etwa so in der Endphase des Zweiten Weltkriegs oder in dieser Zeit danach. Es triggert aber auch meine Generation, die ja immer als die Generation bezeichnet wird, die mal eine echte Friedensbewegung initiiert oder erlebt hat. Und es triggert natürlich auch deswegen, weil wir ja Kriege in Europa und jetzt auch im Nahen Osten haben mit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel und plötzlich sehen, dass Leute Handys haben und cool angezogen sind und so ticken wie wir und Latte Macchiato trinken und trotzdem mitten im Krieg leben und damit in einer Weise verletzbar geworden sind, wie wir uns das, glaube ich, lange nicht mehr vorstellen konnten.
Kurze, was meintest du mit Handys und Latte Macchiato?
Naja, man denkt ja immer, Krieg, das ist was für eine andere Zeit oder für Leute ganz weit weg.
Ja.
Und jetzt merken wir doch alle, Kriege umgeben uns und rücken uns auch näher. Und diejenigen, die in diesen Kriegen gerade kämpfen, auch ums Überleben kämpfen, die nachts wach werden durch Bombenhagel, die sind so wie wir. Die haben kleine Kinder, die sind so alt wie wir, die mögen die gleiche Musik, die sind super gut vernetzt. Mhm. Und über die sozialen Medien rückt uns das, glaube ich, noch in einer Weise nahe, wie wir uns das vielleicht nicht dachten. Und haben ja mittlerweile auch in jedem niedersächsischen Dorf ukrainische Frauen mit ihren Kindern, die live erzählen können, was das bedeutet, was ein paar tausend Kilometer weiter im Osten passiert. Und dadurch ist es so, dass ich den Eindruck habe, es gibt so eine große Sehnsucht nach einem großen Schlaf und dann dieser Weckruf, der signalisiert, das ist die Realität, in der wir jetzt leben.
Ja, stimmt. Das ist wirklich ein bisschen wie manchmal so im Albtraum. Ja. Man wird wach und man denkt, okay, war nur ein Traum, um zu merken, es ist doch kein Traum.
Ja.
Das ist stimmt. Das, da finde ich mich ein bisschen drin wieder. Zumal ich, du hast eben von Generationen gesprochen, für mich ist das diese Ängste, das ist alles ziemlich neu. Und deshalb wollen wir da heute auch drüber sprechen, also weil wir sind ja kein Militärpodcast, wir wollen uns jetzt nicht festlegen, ob wir, wie viel wir aufrüsten müssen, was es mit der europäischen Atombombe auf sich hat etc. Also wir wollen uns da Gedanken drüber machen, aber hauptsächlich eigentlich uns fragen, was macht das eigentlich alles mit uns, in was für einer Realität leben wir in diesem Jahr 2024 und wie sollte man damit umgehen? Hast du Angst?
Ich habe Sorgen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich schon länger nicht nur für unsere deutsche Gesellschaft interessiere, sondern in meiner Biografie, gerade in der Zeit, als ich in der Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet habe, eben die osteuropäischen Länder als Teil Europas mir sehr viel näher gekommen sind, ich da auch viel unterwegs war und ich auch ein besonders intensives Verhältnis zu Israel habe, weil ich da studiert habe. Dadurch kommen einem diese Konflikte auch näher, weil man plötzlich Leute duzt, die sich mitten im Krieg befinden und mit denen man studiert hat, mit denen man Konferenzen gestaltet hat. Und ich mache mir vor allem Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass es immer noch so eine paradoxe Situation gibt zwischen großer Angst und alarmiert sein und so einer Art Tiefenschlaf oder so einer Hoffnung, dass die Dinge sich schon von selbst wieder lösen und wir uns dann in einer Welt befinden, die wieder friedlicher ist. Und das macht mir eher Sorge, dass diese Realität ja schwer erträglich ist und dass wir keine Taktik, keine Strategie, auch keine emotionale Strategie haben, mit dieser Situation umzugehen. Also uns die Wahrheit nicht mehr gut zumuten können.
Was mir persönlich, fällt mir gerade ein, auch glaube ich Sorge macht, ist also klar, weil du immer im Plural sprichst, Kriege, Syrien ja auch noch, müsste man dazu nennen, aber natürlich auch Israel und auch das, was im Gazastreifen passiert. Aber ich glaube hauptsächlich, was gerade die Menschen umtreibt, ist die Bedrohung durch Russland. Ich merke für mich persönlich, dass ich so denke, ich kann diesen Menschen, diesen Präsidenten, ich kann diese Seele dahinter, ich kann das nicht einschätzen. Das ist wie so mit jemandem ein Spiel spielen, dessen Spielregeln man nicht kennt. Und das ist für mich so dieser Abgrund, der sich da auftut, weil man nicht weiß, wie weit geht es noch, wohin geht das noch, was ist alles möglich. Und ich glaube, jetzt so langsam wird klar, was dann Zeitenwende bedeutet, also wirklich bedeutet. Und zwar schon das Ende einer Ära. Und ich habe mich so gefragt, was war das für eine Ära? Und Claudia Major hat darauf eine Antwort gefunden. Die ist Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie sagt, wir haben uns in Deutschland seit dem Ende des Kalten Krieges generell relativ wenig mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik auseinandergesetzt, aus der Überzeugung, dass wir in einer friedlicheren Welt leben. Und man kann auch anders sagen, wir haben von einer Friedensdividende profitiert. So, und diese Zeit ist ja nun vorbei. Demgegenüber steht ein Worst-Case-Szenario, Russland will mehr, rüstet massiv auf, hat das Land auf Kriegswirtschaft umgestellt und das vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner eventuell, vor allem Trump, keine Lust mehr haben, die schützende NATO-Hand über uns zu halten und wir aktuell nicht in der Lage sind, uns zu verteidigen. Ist das zu düster gezeichnet oder ist das die nackte Realität?
Ja, es ist die Realität. Über China haben wir ja noch gar nicht geredet. Das ist die Realität und die ist vielleicht deswegen auch so hart, weil wir uns gerade in Deutschland, glaube ich, sehr viel mehr als etwa in osteuropäischen Ländern, wo man sich schon deutlich länger vor Putin fürchtet und das ja hier hätte auch wissen können, glaube ich, gedacht hat, andere werden es schon für uns richten. Wir haben einen wirtschaftlichen Beitrag zu leisten. Wir sind groß und wichtig, aber in militärischer Hinsicht.
Wir können gut moralisieren auch.
Sowieso, ne? Wir wissen auch vieles sehr gut und auch sehr viel besser, vielleicht sogar als europäische Nachbarn und beziehen uns natürlich auch immer auf unsere gruselige Geschichte und das, was wir in dieser Welt angerichtet haben. Aber vielleicht ist es manchmal auch zu einer Ausrede geworden oder wir haben es uns bequem gemacht. Das merke ich jedenfalls immer, wenn ich mit Menschen spreche, eben aus Essen. Oder schon aus Schweden. Die sagen, es ist ja schön, dass ihr euch immer auf diese Geschichte bezieht, eure Unselige. Aber welche Konsequenzen zieht ihr denn daraus? Wenn man es mit einem Regime zu tun hat wie dem von Putin und man kann ihn ja nicht dämonisieren, es geht ja nicht nur um ihn, sondern es geht ja um ein ganzes Regime, was ganz offensichtlich sich mittlerweile im Kriegszustand mit der ganzen westlichen Welt befindet. Und die Naivität, mit der wir vielleicht gerade in Deutschland ganz lange dachten, das hat ja auch viele historische Gründe, dass man das über Handel und ein bestimmtes Entgegenkommen schon alles so ein bisschen ermäßigen könnte, hat sich als falsch erwiesen. Und das ist vielleicht auch die eigene Kränkung, dass so die Politik, die wir in Deutschland, glaube ich, über weite Teile auch im Konsens vielleicht sogar Jahrzehnte, also nach 89 praktiziert haben, sich jetzt als möglicherweise falsch erweist. Das heißt, wir gehen mit einer Bedrohung um und mit der Kränkung, dass wir einfach nicht recht hatten.
Und deshalb ist es vielleicht auch so schwierig, dieses neue Weltbild anzunehmen. Und deshalb eventuell auch die Wortwahl immer von Pistorius. Du hast ihn eben auch schon genannt, Bundesverteidigungsminister. Wir hören ihn auch nochmal, denn das war ja so quasi der Anfang, also am Anfang 100 Milliarden Euro Zeitenwende der Kanzler. So, und dann, was folgt daraus? Und da hören wir nochmal dieses jetzt schon historische Zitat von Boris Pistorius.
Der Krieg ist zurück in Europa. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Die internationale Ordnung wird überall auf der Welt angegriffen. Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden.
So, da war das Wort im Raum, kriegstüchtig. Und ich finde, er hat noch weiter nachgelegt, eigentlich erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, indem er gesagt hat, Deutschland muss das Rückgrat der Abschreckung in Europa werden. Und das ist ja eigentlich ein Szenario, daraus folgt ja eigentlich, dass wir eine Aufrüstung erleben werden, wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Das ist nicht nur völlig neu, das ist vor allen Dingen auch wahnsinnig teuer. Und das wird finanziell uns total wehtun. Was hältst du von der Debatte insgesamt? Also ohne dich jetzt irgendwie festlegen zu müssen, aber so mal von der Draufsicht, wie sie geführt wird. Die Verteidigungs-, Abschreckungs-, Aufrüstungsdebatte, das meine ich so. Also du sagst ja immer, du hast gesagt, Friedensethik ist dein Ding.
Also die Frage ist ja, wo man anfangen soll. Also ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, auch noch in den 80er Jahren, da wurden selbst auf Kirchentagen Bundeswehrsoldaten bespuckt, wenn sie eine Uniform anhatten, weil man so da überzeugt davon war, dass schon eine Armee für das Böse steht. Mittlerweile hat sich das ja dramatisch geändert und wir haben aber noch bis vor ein paar Jahren gekalauert über Panzer, die nicht fahren können und über ein Beschaffungswesen, was nicht funktioniert, und haben auf diese Weise die Bundeswehr ja auch rhetorisch immer so abgewertet. Selbst in Niedersachsen, wo es ja in Wunsdorf und Munster einfach auch viele Soldaten und Soldatinnen gibt, die da stationiert sind und mit denen man sich ja auch hätte unterhalten können, um zu merken, dass sie längst schon mit den Auslandseinsätzen der letzten 30 Jahre Erfahrungen gemacht haben mit dieser Tatsache, dass Krieg ist in der Welt und die Bundeswehr da auch eine aktive Rolle spielt zum Schutz der Zivilbevölkerung. Aber das wollten, glaube ich, viele nicht an sich ranlassen. Und jetzt sind wir in einer Situation, in der plötzlich alle merken, ohne dass wir schon eine wirkliche Antwort hätten, was das bedeutet. Wir brauchen das. Aber jetzt so typisch deutsch, wenn ich das mal sagen darf, wir diskutieren sofort wieder darüber, wie teuer das ist. Aber wir reden ja noch über was ganz anderes. Wir reden über die Frage, wird das Menschenleben kosten? Was bedeutet das eigentlich für unseren Umgang auch mit anderen Formen der Wehrhaftigkeit? Also wir haben ja gerade einen riesengroßen Spionageskandal und erleben in den sozialen Netzwerken, wie sehr russische Hackergruppen große Unternehmen angreifen oder Verwaltungseinheiten oder Universitäten und wie durch ganz strategische Lügen in den sozialen Netzwerken platziert, die wir hier in Deutschland ja noch in großer Freiheit und Wohlstand leben, verunsichert werden sollen. Und deswegen ist diese Kriegstüchtigkeit ja nicht nur aufs Militärische bezogen und die Wehrhaftigkeit bezieht sich nicht nur auf das Schießen und das die Cyberwaffen, die möglicherweise in Deutschland irgendwann entwickelt werden, sondern es bezieht sich auf die Art, wie wir diese Freiheit, diesen Rechtsstaat, die Art, wie wir miteinander leben, verteidigen müssen. Die freie Presse, dein Job zum Beispiel, der ist eben in Russland nicht möglich.
Deshalb frage ich dich auch speziell als Ethikerin. Ja. Also du hast ja auch damals, das war ja vor 2 Jahren, das war ja auch umstritten, hast du ja auch plädiert, weshalb man doch den der Ukraine Waffen liefern sollte, damit sie sich verteidigen kann. Also wie, als Theologin, als Ethikerin, mit diesem ganzen Background, wie würdest du jetzt sagen, wie stehst du zu dieser Aufrüstungsdebatte? Denn Aufrüstung bedeutet ja auch Waffen in die Welt bringen und am Ende eventuell Kriegshandlungen, Tote, Leid.
Einsatz von Waffen ist immer nur die absolute Notlösung und schafft auch nie Frieden, kann aber davor schützen, dass Schrecklicheres passiert. Und deswegen wäre meine friedensethische Position auch immer die der Ukraine, deswegen Waffen zu liefern, weil es ein Land ist, das sich verteidigt. Und es verteidigt sich in mancherlei Hinsicht, das merken wir immer mehr, als uns das lange lieb war, auch stellvertretend für die Länder, die weiter im Westen auf diese Weise jedenfalls so manche Auseinandersetzung mit Russland noch entgehen. Wenn man sich mal die Grenzen Europas anguckt, wird es ja deutlich. Also wir sind noch ein bisschen weiter weg, aber dazwischen gibt es eben ein paar Staaten, in denen Menschen sich wirklich konkret Sorgen machen. In Estland etwa. Oder mittlerweile auch in Skandinavien. Und ich finde den Einsatz von Waffen immer verheerend. Es ist immer böse, es ist immer abgründig, es werden immer Menschen sterben, die eigentlich nicht zu Opfern hätten werden sollen. Aber wenn Abschreckung eine Möglichkeit ist, einen heißen Krieg zu verhindern, dann scheint mir das jedenfalls die bessere Strategie zu sein, als einfach zu sagen, wir wollen mit diesem Thema gar nichts zu tun haben und hoffen, dass wir ganz ohne unser Zutun schon so weiterleben können, wie wir weiterleben. Denn das bedeutet ja, dass wir die Last, möglicherweise auch die existenzielle Last mit dem eigenen Leben in den Einsatz zu gehen, einfach nur an andere delegieren. Und das scheint mir nicht die moralisch höherwertigere Position zu sein.
Also ja, kriegstüchtig werden als Abschreckung.
Abschreckungstüchtig, das wird sich auf das Militärische beziehen, aber wenn man es nur aufs Militärische reduziert, und das wäre jetzt so meine demokratieethische Pointe, dann hat man möglicherweise auch ganz viel schon wieder delegiert an diejenigen, die jetzt dann eine mögliche europäische Armee auf den Weg bringen oder was da alles so zur Diskussion steht. Aber die Verteidigung der Demokratie, die Art, wie wir mit Lügen umgehen in den Medien, die Art, wie wir uns vielleicht auch einlullen lassen von der Idee, dass eine bestimmte Art von autoritärem Populismus das schon für uns Leben lösen wird. Diese ethische Verpflichtung, die gilt eben auch denjenigen, die möglicherweise mit der Bundeswehr und dem, was damit verbunden ist, gar nichts zu tun haben wollen. Also betrifft sie uns dann doch alle.
Also sagen wir mal, also auf jeden Fall wehrhafter werden.
Ja.
Ja. Ich habe mich nämlich auch so gedacht, okay, was bedeutet das dann eigentlich im Konkreten, jetzt in diesem Fall dann auch so im Militärischen? Es gibt einen ehemaligen Wehrbeauftragten, Hans-Peter Bartels, der ist jetzt Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, der... Weil die Frage ist ja, was bedeutet Zeitenwende? Was bedeutet das, wenn Pistorius sagt, Rückgrat der Abschreckung? Konkret, wehrhaft werden, kriegstüchtig werden. Er empfiehlt unter anderem, also Hans-Peter Bartels, dass es wieder so eine Wehrpflicht-Leit eingeführt wird, dass wieder jeder gemustert wird. Die Tauglichen werden gefragt, ob sie freiwillig bereit sind, mindestens ein Jahr zu dienen, um so wieder mehr Menschen in die Truppe zu bekommen. Wir haben, glaube ich, aktuell 180.000 Soldaten, Tendenz eher fallend, und das wird ja nicht reichen. Russland ist in 2 bis 3 Jahren bei 1,5 Millionen aktiven Soldaten. Das ist ja eine irrsinnige Zahl. Also er plädiert für die Wehrpflicht light. Er sagt außerdem, die Rüstungsindustrie muss in Großserien wieder produzieren. Also da wäre es Kriegswirtschaft light, in Anführungszeichen. Dann so ein Umdenken im Kopf fordert er, dass die Zeitenwende kein Spezialproblem der Bundeswehr ist, sondern dass sich vielerlei politische Prioritäten auch in anderen Ressorts umfassend an dieser neuen Zeit orientieren müssen. Und er sagt auch, Deutschland muss als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als zweitgrößte NATO-Nation, als größtes reichstes Land in Europa auch eine Führungsrolle übernehmen. So, und wenn man sich das anhört, können wir das? Wollen wir das? Sollten wir das?
Also ob wir es können, das ist ja im Moment relativ klar beantwortet. Nein, im Moment können wir das nicht. Es gibt, glaube ich, auch viele, die das im Moment immer noch nicht wollen. Und ich weigere mich auch, so außen- und sicherheitspolitische Experten und Expertinnen jetzt in so einem Podcast zu kommentieren. Ich beschäftige mich damit viel. Und bei manchen Fragen muss ich wirklich sagen, obwohl ich das seit 20 Jahren intensiv verfolge, habe ich auch keinen klaren Standpunkt, gerade was die Rolle Deutschlands in Europa angeht, allerdings schon. Da geht es eben nicht nur um Geld, da geht es nicht nur um finanzielle Verantwortung, sondern da geht es dann darum, auch möglicherweise nochmal in größerer Anstrengung eine Verbindung mit den anderen Staaten zu suchen, also ganz besonders natürlich mit Frankreich. Und da sind uns die Briten ja auch abhanden gekommen, das muss man auch sagen, das erschwert das Ganze noch. Aber aus dieser nationalstaatlichen Perspektive rauszukommen und zu überlegen, was kann der Beitrag Deutschlands dafür sein, dass Europa nicht einfach nur eine schöne Idee gewesen ist, die sich jetzt als zu fragil oder zu unentschieden zeigt, sondern mit deutlich größerer Vehemenz auf allen Ebenen überlegt, was heißt eigentlich dann dieses Europa? Was heißt das in Bezug auf Polen? Was heißt das in Bezug auf alle osteuropäischen Staaten? Was heißt das für den Balkan? Und da das aktiv auch nicht nur zu betreiben, sondern zum Teil auch einer politischen Öffentlichkeit zu machen. Das wünschte ich mir schon sehr. Was das dann militärisch heißt, hängt von ganz vielen Dingen ab. Es hängt einfach auch von der Tatsache ab, dass wir noch nicht wissen, ob Trump wieder gewählt wird oder nicht. Aber wir sollten uns damit auseinandersetzen. Und was ich als Ethikerin immer nur sagen würde, dass so eine Kopf-in-den-Sand-Politik, also möglichst die Dinge so lange von sich wegschieben, bis es gar nicht mehr anders geht, jedenfalls auch nicht der ethischen Urteilskraft dient, weil man dann nicht mehr Möglichkeiten hat, in unterschiedlichen Szenarien zu denken, in Ruhe zu überprüfen, was brauchen wir jetzt eigentlich. Und deswegen will ich die Vorschläge von Bartels gar nicht kommentieren, aber was ich merke ist, dass ich einerseits überfordert bin nach wie vor von der Tatsache, dass wir jetzt in dieser Welt aufwachen, andererseits mich aber schon wundere, wie mir das so lange entgehen konnte, ehrlich gesagt. Mhm. Auch als jemand, die nun wirklich anders als viele das Privileg gehabt hätte, die Dinge sehr viel schneller, schon sehr viel klarer zu sehen. Und das geht dir ja auch so, ja, weil du nun mal im Sender arbeitest, wo wirklich großartige Experten, Expertinnen sitzen und man hat das gehört, man kennt die ganzen Podcasts, aber man hat es nicht so richtig an sich rangelassen. Und so langsam kommt, glaube ich, der Punkt, wo viele, jedenfalls auch in meinem Freundeskreis, merken, dieser Putin, dieser nackte Oberkörper auf dem weißen Pferd, das ist keine komisch fürchterliche Figur, sondern dahinter verbirgt sich eine krasse Realität, die unser aller Leben erheblich beeinflusst.
Weißt du, was mich, weil du gerade gesagt, überfordert gesagt hast, mich überfordert der nächste Gedanke, der dann ja auch häufig jetzt geäußert wird, dass wenn konventionelle Abschreckung nicht mehr reicht, ja, und wenn die Amerikaner den NATO-nuklearen Schutzschirm irgendwie zurückziehen, dass man dann denkt, okay, das ist ja wie so auf dem Schulhof. Man hat ständig mit einem großen Aggressor zu tun, mit dem man nichts entgegenzusetzen hat. Und man fragt sich, wie eigentlich davon abhalten, dass der weitermacht und dass der auch, was weiß ich, mal nach Polen reingeht oder dann irgendwann eventuell mal nach Deutschland. Aktuell steht ja irgendwie, wir stehen blank da. Und so, und dann muss ich dich wirklich noch fragen, was du dann bei all diesen Leitartikeln und all diesen Beiträgen, du als Ethikerin, wie zuckst du denn zusammen, wenn immer in dem Zusammenhang dann wieder die nukleare Abschreckung oder Atombombe der Begriff fällt für Europa oder Deutschland oder gemeinsame Anstrengungen, sich da aufzurüsten?
Ich zucke aber was ganz anderem zusammen, ehrlich gesagt. Dass wir offensichtlich extrem empfänglich sind für diese Drohung Putins, eben Nuklearwaffen einzusetzen. Und dass das Reflexe erzeugt, die uns ja eher so erstarren lassen. Das ist jedenfalls mein Eindruck im Moment. Und dass dieses Entgegenkommen oder auch die Zögerlichkeit gegenüber diesem Diktator auch was damit zu tun hat, dass, wenn wir schon die Möglichkeit im Ansatz durch unser Gehirn schreiten, sehen wir sofort in die Defensive gehen.
Und oder in die Überforderung.
Beides.
Also so wie bei mir, ne?
Ja, also in die Überforderung, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, aber bis in die so eine strategische Defensive, so nach dem Motto, ja, dann können wir da auch gar nichts machen. Mhm. Und das ist was ich aus meiner Vergangenheit in den 80er Jahren kenne. Und deswegen bin ich auch in Bezug auf mein eigenes Erschrecken so skeptisch, ehrlich gesagt. Das klingt seltsam, aber ich empfinde das genau wie du und denke dann, diese Doomsday-Gefühle, die hattest du schon mal, da warst du 14, 15, da wurde dir gesagt, übermorgen versinkt die Welt in der atomaren Katastrophe und das wird so sein und deswegen hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Lieber rot als tot oder einem Abschreckungsmechanismus das Wort zu reden, der jedenfalls nicht besonders jugendbewegungsfähig war.
Das meine ich vorhin, dass ich gesagt habe, ich habe da ja noch nicht so viel Erfahrung mit. Was war denn das? Bonner Hofgarten, 81, 300.000 Menschen.
Also ich war da noch zu klein, ich hätte da auch gar nicht hingedurft.
Du warst da, glaube ich, 15.
Ja, 14.
So,
Aber die Lehrer haben das natürlich an uns rangetragen und im Rückblick kann man das natürlich ein bisschen stärker analysieren. Und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen auch nochmal damit beschäftigt, weil ich ja plötzlich Zeitzeugin bin, anders als du.
Ja.
Und jetzt von früher erzählen muss. Und was ich im Rückblick daran so falsch finde, also dieses Motto Frieden schaffen ohne Waffen, was dann im Westen ja so eine Art Jugendbewegung war und auf jedes T-Shirt gedruckt war, hat im Osten 1982 mit dem Berliner Appell echt richtig mutige Leute hervorgebracht, weil das ja ein Teil der ostdeutschen Friedensbewegung war, also eine sehr kirchlich orientierte Friedensbewegung. Die haben in Ost-Berlin, als die Mauer noch stand, diesen Appell formuliert. Das ist eine völlig andere Situation, in einer Diktatur, aus einer Diktatur heraus, der anderen Seite zuzurufen, wir wollen ohne Waffen Frieden haben, als wenn da Kritikern im Westen eine ganze Jugendbewegung entsteht. Ich sage gar nicht, dass sie unberechtigt war. Aber ich glaube, dass wir uns das, oder diejenigen jedenfalls, die auch in Teilen meine Lehrer waren, sich das einfach zu leicht gemacht haben. Weil sie zum einen wussten, unterbewusst jedenfalls, dass die USA und andere, ja auch westliche Mächte, im Zweifel dafür gesorgt hätten, dass sie trotzdem weiter im Frieden leben. Und zum anderen wurde daraus so eine Art Popkultur der Friedensbegeisterung. Und was das wirklich militärisch heißt, was das aber auch für die Gesellschaften heißt, die in diesen Diktaturen leben müssen, haben wir uns selten gefragt, ehrlich gesagt. Und ich habe es erst so richtig 89 verstanden, als diejenigen, die dann in dieser Friedensbewegung im Osten waren, beschrieben haben, was das für sie bedeutet hat. Die haben ihre Gesundheit riskiert, die haben Gefängnisstrafen riskiert, die haben ihre Schulabschlüsse riskiert. Das war keine Popkultur, sondern das war ein harter Widerstand gegen eine hochmilitarisierte Gesellschaft. Und diese Doomsday-Atmosphäre, die uns dann
Weltuntergangsstimmung,
die uns im Grunde in unserer Pubertät gesagt hat, also entweder ihr sterbt im Atomkrieg oder unter dem Regenwald oder in den verseuchten Flüssen, hat in meiner Jugend dazu geführt, dass ich den Eindruck hatte, es gibt gar keine Handlungsoptionen, sondern es gibt im Grunde nur das Eingestehen, es ist sowieso alles vergeblich, also können wir nichts tun. Und wenn sich das jetzt wieder einschleicht, merke ich, dass ich dann anfange, renitent zu werden. Wir brauchen Fantasien, wie es anders werden kann. Wir brauchen auch politische Fantasien, wie für die Freiheit, die so uns so selbstverständlich ist. Ja. Ne? Dass du in dieses Mikrofon erzählen kannst, was du willst, ja, ohne verhaftet zu werden. Dass das uns möglicherweise jetzt was kosten kann.
Also das heißt, wenn wir jetzt versuchen wollten, aus der Situation von damals irgendwie für jetzt was abzuleiten und zu lernen, du sagst diese, ich nenne es jetzt mal Happening-Friedensbewegung. Ja. Wer jetzt heute das falsche Mittel der Wahl.
Ich will das gar nicht abwerten, ja. Aber ich finde, es war zu einfach und ich glaube, die Klügeren dieser Zeit, die sich auch sehr intensiv aus der Friedensbewegung heraus entwickelt haben, sind auch sehr viel vorsichtiger geworden. Mit denen ich spreche, sagen, naja, wir haben uns das einfach gemacht, es war auch einfach, es gab diese Blöcke, man konnte auch herrlich antiamerikanisch sein, das ist ja sehr viel schwieriger geworden in diesen Zeiten. Man konnte auch sich so eine Welt imaginieren, wo sich alle in den Armen liegen, ohne dass die Gegenwart des Bösen, des Schreckens, auch der Diktatur und der Barbarei gegenüber dem eigenen Volk, so muss man es ja jetzt in Russland sagen, irgendeine Rolle gespielt hätte in unserer Fantasie. Wir fühlten uns einfach sicher und wohl bei den Guten.
Da stellt sich dann jetzt natürlich trotzdem die Frage, wie dann jetzt mit dieser Herausforderung umgehen, wenn du sagst, in den 80ern, für dich war das nicht so überzeugend.
Im Rückblick.
Im Rückblick, okay. Genau. Übrigens im Rückblick, wenn ich so die Geschichtsbücher durchlese, ist es eigentlich der Tenor, dass Abschreckung, Wettrüsten funktioniert hat. Und deshalb auch nochmal die Frage, weil die mich wirklich nicht loslässt. Und ja, da muss ich auch nochmal irgendwie so ein bisschen dranbleiben. Also wenn Atomwaffen als Kriegsverhinderungswaffen, du hast vorhin gesagt, wie Abschreckung ja funktioniert. Eigentlich will man ja verhindern, indem man abschreckt. Also wenn Atomwaffen als Kriegsverhinderungswaffen, nicht als Kriegsführungswaffen per se gedacht sind, und wenn sie das Gegenüber von einem Angriff abhalten sollen, weil die Kosten einfach zu hoch wären, weil dann der Gegenschlag kommt und das Ganze unterm Strich im Kalten Krieg funktioniert hat. Also braucht man dann nicht doch einen nuklearen Schutzschirm als Abschreckung? Und wenn die Amis da nicht mehr dabei sind, also sollten wir uns diese Gedanken verbieten?
Wir können sie uns gar nicht verbieten. Andererseits würde ich als Theologin immer sagen, diese Waffen sind, wenn sie eingesetzt werden, so unfassbar furchtbar und haben so unfassbare Folgen, weil ja so viele Menschen sterben, die ja aktiv in diese Kriegsereignisse gar nicht verwickelt sind, dass ich eigentlich strikt dagegen sein müsste. Und gleichzeitig sehe ich, dass ich das tue und spreche in einen Raum hinein, wo ich angewiesen bin darauf, dass andere das für mich tun, damit ich so reden kann. Und das ist ein Paradox. Das ist wie so ein Knoten auch in meinem eigenen Kopf, in meinem Herzen, weil Atomwaffen natürlich nochmal in einer Weise bedrohlicher sind, weil man ganze Großstädte damit eliminieren kann als konventionelle Waffen. Und die Cyberwaffenoptionen haben wir ja noch gar nicht diskutiert. Vor allem, was damit passieren kann, wenn da gezielt Hackerangriffe drohen. Und das sind alles Dinge, mit denen man sich nicht gerne beschäftigen will. Trotzdem möchte ich immer wieder darauf hinweisen, wie bestialisch und wie inhuman diese Waffen eigentlich sind. Weswegen ich deswegen so darauf dränge, zu überlegen, was sind denn die anderen Möglichkeiten, stark und resilient zu sein gegenüber dieser Verführung, die auf ganz vielen Ebenen passiert. Diesen Lügen und auch dieser Angst, dieser ja auch inszenierten Angst, etwa von Putin, auf den Leim zu gehen.
Ja, ja, genau, das war auch meine Sorge, dass wir das auch in dieser Folge, dass uns das passiert, ja, weil wir auch dieses Thema setzen. Deshalb will ich auch gleich nochmal das abräumen und sagen, also aktuell ist das weder rechtlich noch politisch umsetzbar, eine Atombombe für Deutschland. Auch der Aufwand, was alles dahinter stecken würde, das würde Jahrzehnte dauern und es ist auch praktisch einfach nicht umsetzbar. Und ich habe auch mal ein paar Zahlen dazu. Also 60% der Deutschen wurden jetzt dann, also es gab natürlich jetzt Umfragen dazu, 60% der Deutschen wollen das auch gar nicht. Das würde mich auch ehrlich gesagt wundern für ein Land wie Deutschland.
Natürlich
wir sind
nicht.
Ja so totale Atomgegner. Also das wäre eine Zeitenwende hoch, was weiß ich. 40% wären dafür allerdings, wenn die EU eine eigene Atomstreitmacht hätte. Und eine Mehrheit ist jetzt für den Verbleib von US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland. Und ganz ehrlich, Petra, weil du vorhin meintest, wie sehr man das alles ausgeblendet hat, das war mir gar nicht so klar, dass mitten in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, Schätzung zufolge rund 20 Atombomben lagern. Im Flieger Horst Büchel, Rheinland-Pfalz und im Ernstfall könnten deutsche Kampfjets diese Bomben ins Ziel tragen, wenn die Amerikaner die Entscheidung treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir darüber entscheiden könnten. Ist das gut, dass die noch da sind?
Na, die klügeren Leute in der Friedensbewegung wussten das natürlich und haben das auch immer thematisiert. Aber eben, wie gesagt, auch manchmal mit so einem anti-amerikanischen Ton nach dem Motto, wenn diese Waffen nicht mehr da wären, hätten wir in eine friedliche Welt hineinleben können. Das hat sich jedenfalls als vermutlich doch falsch erwiesen. Und dass die da jetzt sind, ist ja Teil der Tatsache, dass wir uns selber mit dieser Frage nie beschäftigen mussten. Weil über die NATO und natürlich ganz besonders über das Engagement der Amerikaner auch im Rest der Welt, wir zwar sehr, sehr viel und auch berechtigte Kritik an vielen amerikanischen Militäreinsätzen haben sollten und konnten und das ja auch weiter haben, aber gleichzeitig immer wussten, vielleicht nicht bewusst, aber diejenigen, die sich damit auskannten, das ist die Schutzmacht, die dafür sorgt, dass wir uns mit diesen Dingen nicht beschäftigen müssen. Und ich glaube, das ist das, womit wir umgehen müssen. Gar nicht, wie das Ergebnis ist, sondern dass wir diese Fragestellung nicht mehr delegieren können und übrigens auch diese moralische Zumutung nicht mehr delegieren können. Mhm. Man kann dann zu einem Ergebnis kommen, wir lehnen das alles ab, aber gar nicht mehr geht, dass man anderen diese Gewissensfrage auferlegt und sagt, wir bleiben damit in unseren Gewissen sauber und müssen uns damit nicht beschäftigen. Das ist vorbei.
Also das heißt, wenn wir jetzt so mal ein paar Sachen schon mal rausarbeiten der letzten halben Stunde, du sagst, nicht von Putin an der Nase rumführen lassen, nicht spalten lassen, nicht Angst uns beherrschen lassen. Also da musste ich so irgendwie, es ist so quasi so das mit der Atombombe, ne? Und mit der nuklearen Angst, ne? Das ist, mir fiel ein, es ist auch wie heißt das, Super-GAU, GAU, größte anzunehmende.
Ja, das ist ja auch
so die größte anzunehmende Angst.
Genau.
GAA
stimmt.
Quasi.
Das stimmt und das hat natürlich auch was mit der Tatsache zu tun, dass die Ängste derer, die vor uns waren, also jetzt auch deiner Elterngeneration, sich übertragen auf die nächste Generation. Und das ist eine Urangst in Deutschland. Interessanterweise schützt uns das überhaupt nicht davor, bestimmte Fehler, die möglicherweise in der Weimarer Republik im Umgang mit den Nazis schon mal gemacht wurden, jetzt in Teilen zu wiederholen, indem man so anfällig ist für Propaganda, für einfache Lösungen, für die Sehnsucht nach starken Führungsfiguren, die uns die Probleme vom Hals halten und so. Das spricht ja nicht sehr dafür, dass diese Ängste uns in irgendeiner Weise zu klügeren, besseren Menschen machen. Im Gegenteil, Angst lähmt. Und Angst ist auch in gewisser Weise deswegen so brutal, weil Angst ja Menschen so in sich selbst fesselt, dass sie die Frage, wer zahlt dann ansonsten den Preis für meine Angst, überhaupt nicht mehr stellen. Und das ist mir nur so wichtig, dass wir nicht in Deutschland uns in so einer Art Selbstgewissheit wiegen, die damit zu tun hat, nur weil wir mit diesem Waffensystem nichts zu tun haben wollen, sollten andere sich mit dieser Frage rumplagen, ob sie uns im Zweifel schützen. Das ist Doppelmoral.
Und du hast auch gesagt, den Kopf, das ist eigentlich auch dasselbe, so ein bisschen Kopf nicht in den Sand stecken lassen. Ich habe ein Zitat von Mark Twain gefunden für diese Folge heute. Passt hier ganz gut, weil ich so gedacht habe, okay, also wir haben, ne, wie bleiben wir Mensch? Ich glaube, die Frage heute ist so ein bisschen, wie bleiben wir mutig und nicht verzagt? Und vielleicht passt dieses Zitat hier. Mut ist Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht Abwesenheit von Angst. Und das fand ich gut, weil die Angst schon auch noch dazu gehört. Also es geht ja nicht darum, die wegzuleugnen oder die nicht zuzulassen, sondern ehrlich gesagt mit der umzugehen, aber gleichzeitig auch mutig sein, gegenhalten, nicht einschüchtern lassen, für unsere Demokratie und unser Leben, unsere Freiheit einstehen. Und auch das ist ja eigentlich vielleicht noch die aktuellere Debatte als die Frage, ob wir eine deutsche Atombombe brauchen, ist eigentlich die, so ist es, wenn wir selbst nicht kämpfen wollen, die unterstützen, die es gerade tun.
Genau.
Und die Ukraine weiter zu unterstützen, gerade in dieser gerade jetzt schwierigen Lage, in der die Militäre steckt.
Ja, also zum einen, um nochmal auf das Angstthema zu kommen, in der Tat ist Angst ja dann immer ganz besonders gefährlich, wenn man sie sich nicht mal eingesteht und darüber spricht. In dem Moment, wo man die Angst, die nachts lauert, ins Tageslicht zerrt, so ist das ja auch mit schlechten Träumen, verwandelt sich die Angst schon. Zum einen, weil man merkt, den anderen geht es genauso und auch andere sagen, ich will mit diesem Thema eigentlich nichts zu tun haben, aber es hilft uns nichts. Das ist die Wirklichkeit. Lass uns damit umgehen. Also die Angst aussprechen und auch Orte finden. Für mich ist das natürlich so ein Gotteshaus, so eine Kirche, weil das der Ort ist, wo Ängste seit Jahrhunderten ausgesprochen werden dürfen und auch große Verzweiflung und vielleicht auch Wut über die Tatsache, dass die Welt nicht so ist, wie man sie gerne hätte. Und das ist mir 10-mal lieber, als wenn Menschen sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich merke, dass auch meine eigenen Anteile, ich will damit nichts zu tun haben, ziemlich stark sind zwischendurch, ehrlich gesagt. Ja. Ich will eigentlich manchmal gar nichts mit dem Rest dieser Welt zu tun haben und hoffe auch für den Alltag unserer Kinder, dass das schon alles immer irgendwie noch so weitergeht.
Aber genau diese Zeit ist vorbei.
Ja,
und das ist, glaube ich, das ist die Zeitenwende.
Genau.
In konkret.
Ja. So, und was die Ukraine angeht, auch da gibt es die militärische Dimension, also was kann Deutschland da an Unterstützung leisten? Aber es gibt natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten, nach wie vor die ukrainische Zivilgesellschaft zu unterstützen, Schulpartnerschaften zu machen, zu gucken, was braucht ihr noch, wie können wir euch auch in einer völlig erschöpften Kriegsgesellschaft, wie können wir euch unterstützen, was können wir machen, dass sich bei euch nicht antidemokratische Kräfte durchsetzen, wie können wir gemeinsam signalisieren, ihr seid Teil des westlichen Europas mit euren Überzeugungen.
Wie können wir Mensch bleiben.
Ja, so ist es.
Und nicht Zombies, die vor Angst falsche Entscheidungen treffen. Also, aber du hast vorhin das so ein bisschen weg. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, und finanzielle Opfer bringen.
Ja, klar.
Ich glaube, also Wehrhaftigkeit hat seinen Preis. Also die 100 Milliarden Sondervermögen, die halten bis 2028. Und danach ist die Frage, pro Jahr sollen es dann statt 50 Milliarden für den Wehretat bis zu 100 werden. Und das kostet Geld. Und das eventuell muss man das woanders irgendwie einsparen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass die künftigen Jahre, also wehrhaft oder kriegstüchtig bedeutet, Prioritäten andere zu setzen und zu überlegen, ob man irgendwie ganz zugespitzt formuliert Panzer baut statt Elektroautos, weil zum Beispiel die Rüstungsschmiede Rheinmetall sucht ohne Ende Leute in einer vierstelligen Zahl, die müssen irgendwo herkommen, weil wir ja gerade Personalmangel haben überall. Und andere Länder haben dasselbe Problem. Dänemark zum Beispiel sagt sich, okay, wir müssen mehr ausgeben. Wie machen wir das? Die haben einen Feiertag gestrichen, um dieses Geld reinzuholen. Und ich hatte irgendwie gelesen, Vorschläge laufen, dass es in Deutschland müssten es 2 Feiertage sein, die gestrichen werden. Und das dachte ich auch, das wird da auch nochmal konkret. Also ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist. Aber das bringt mir die Zeitenwende nochmal nah, weil es konkret macht, okay, das wäre sozusagen eine Art, wie wir alle diese Zeitenwende vollführen und gucken, wo wir diese Wehrhaftigkeit, wie wir die finanzieren können. Total unpopulär, will eigentlich keiner hören, aber mal gucken, was die sich noch überlegen und einfallen lassen. Nur ich habe dann bei dieser Überschrift, als ich diese Schlagzeile gelesen habe, dachte ich, ja, es kommt näher.
Es ist ja schon da, genau, es kommt uns sehr viel näher und auch schon unserer Generation sehr viel näher. Was das für unsere Kinder heißt, wissen wir ja noch gar nicht. Und auch da würde ich sagen, mir ist es wirklich viel lieber, dass wir da offen drüber sprechen und uns auch fragen, was bedeutet das eigentlich, als dass wir sagen, naja, irgendwer wird es schon entscheiden und hoffentlich nicht so, dass es mir wehtut. Das ist ja im Moment noch so auch die Anfälligkeit dann für jede Art von Populismus, die genau so funktioniert, dass es Leute gibt, die sagen, vertraut uns mal, brauchen wir gar nicht. Wir regeln das mit den Russen schon irgendwie anders. Oder du wirst in keiner Weise darunter leiden. Gleichzeitig ist es so, und das finde ich bei dem Thema Waffenexperten Exporte so problematisch? Also wir haben einerseits einen großen Bedarf jetzt auch für die eigene Nachrüstung und auf der anderen Seite exportieren wir weiter Waffen in Länder, wo Bürgerkriege finanziert werden, auch in Länder, die nun wirklich die Menschenrechte nicht so wahnsinnig wichtig finden. Und deswegen haben wir zeitgleich eigentlich mehrere Debatten zu führen, weil man ja auch sagen muss, natürlich ist es so, dass der ganze militärisch-industrielle Bereich jetzt floriert seit einigen Jahren, weil es so wahnsinnig viel Kriege gibt. Aber die Frage, was wir sonst noch tun könnten oder stattdessen tun könnten, um Konfliktgebiete jedenfalls friedlicher zu machen. Und das hat ja auch ganz viel mit der Frage zu tun, kann Teil unseres Wohlstands möglicherweise auch auf zivile Weise dazu sorgen, dass es in bestimmten Regionen dieser Welt, also weiß ich nicht, in bestimmten Teilen auch des afrikanischen Kontinents friedlicher ist. Wir müssen, glaube ich, insgesamt in Deutschland lernen, dass das Diskussionen sind, die man nicht anderen Gesellschaften abtreten kann, damit wir uns moralisch nicht mehr in der Pflicht sehen. Das finde ich wichtig. Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, an dieser Stelle können wir eine rote Linie ziehen oder müssen das auch aus moralischen Erwägungen, aus finanziellen Erwägungen oder auch aus sicherheitspolitischen Erwägungen, ist das gut. Aber diese Debatten abzuschieben an andere, das finde ich zunehmend problematisch. Und da mag ich auch mein eigenes Spiegelbild nicht so gerne. Das hofft, dass andere diese Debatte dann für uns führen.
Den Schlusspunkt lasse ich dir jetzt mal nach dieser Debatte, die wir hier gerade geführt haben, gerne als Ethikerin, als Seelsorgerin. Also wir haben überlegt hier gemeinsam, was ist die Zeitenwende? Wie geht's uns damit? Und was sollten wir tun? Und wie sollten wir es tun? Wenn Sie auch Gedanken dazu haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail unter bleibmensch@ndr.de. Wenn Sie die Folge nochmal nachhören wollen, dann geht das natürlich in der ARD Audiothek. Und passend zu unserem Thema noch ein anderer Podcast-Tipp von uns. Vielleicht hören Sie auch mal rein in den NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Und da haben die zum Beispiel auch die Frage aufgegriffen, die heute bei uns auch kurz mal hochkam. Wehrpflicht oder nicht? Auch da geht's also um die Debatte der Wiedereinführung der Wehrpflicht, um wehrhafter zu werden als Land. Und das können Sie auch natürlich in der ARD Audiothek hören. Petra, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Du hast mal gesagt, irgendwie hier im gemeinsamen Reden geht es einem danach irgendwie besser, weil man irgendwie sich besser aufgestellt fühlt zu einem Thema. Geht dir das heute auch so? Oder ist das ein Thema?
Stimmt nicht immer, ehrlich gesagt, ne? Weil das ja leider so ein Thema ist, von dem man hofft, dass man damit eigentlich gar nicht konfrontiert wird. Mhm. Das verfolgt einem ja dann auch eher in den Nächten. Und es gibt ja auch keine einfache Antwort darauf. Aber ich finde schon, dass wir hier in so einem Studio sitzen können und einfach sagen können, was wir denken, ist eine so selbstverständliche Art der Freiheit, dass mir das gerade noch mal so nahe geht, gerade auch, weil wir ja wissen, dass Menschen in diktatorischen Ländern dafür längst im Knast säßen, dass uns das was wert sein muss.
Ja.
Und zumindest ein paar Gefühle und Gedanken.
Ja, okay. Und ich habe heute noch mal jetzt gemerkt, so genau für das, was du gerade gesagt hast, zu kämpfen und die Konsequenzen so ein bisschen zu tragen und aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken,
genau,
oder die Decke über den Kopf zu ziehen, sondern dass so beschissen das ist, dass wir in dieser neuen Welt leben, das annehmen und gestalten, so gut es geht.
Und das zusammen machen.
Und das zusammen machen, ja. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute und wir freuen uns ganz doll auf die nächste Folge von Bleib Mensch. Bis dahin Ihnen alles Gute.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.